Am Anfang stand der Knochen im Mittelpunkt. Aus Os, dem Knochen, und Pathos, dem Leid, formte A.T. Still im 19. Jahrhundert das Wort Osteopathie. Heute, circa 150 Jahre später, ist die Osteopathie in aller Munde. Das, was sie verkörpert, entwickelt sich aber stetig weiter. In diesem Podcast sitzt du an einem Tisch mit zwei Vollbluttherapeuten, die dich mitnehmen in ihre Welt der Osteopathie. Vom Nerd-Talk bis zur Anekdote. Mal mit Hand und Fuß, mal Pi mal Daumen, aber immer mit Herz. Du bist auf Osteopathie-Visite mit Klaas und Dennis. Und dieser Podcast heißt Knochenjob.
Meine sehr geehrten Damen und Herren, herzlich willkommen zurück zum Knochenjob-Podcast auf Osteopathie-Visite mit Klaas Stechmann und Dennis Jacobs. Wir sind zwei Osteopathen und wir wollen euch diese Woche mal etwas näher bringen, was Dennis eigentlich so genau macht. Es ist in diesem Podcast schon das ein oder andere Mal so genannt worden, dass Dennis eine Spezialisierung auf den Sport hat. Und da ich ja in einigen Sportbereichen versiert bin, in anderen nicht, insbesondere nicht im Bereich des Fußballs und auch nicht im Bereich des Hockeys, möchte Dennis heute einmal vorstellen, was er da genau tut und wie es dazu gekommen ist. Dennis, erzähl doch einfach erstmal so ein bisschen.
Jawohl, vielen Dank für die Einladung, Klaas. Ja, seitdem ich laufen kann, spiele ich eigentlich Fußball und bin darüber stets mit Mannschaften, Vereinen und auch mit Verletzungen in Kontakt gekommen und müsste jetzt ganz jüngst auch wieder da mit kämpfen, weil ich selber beim Sport umgeknickt bin und eine Bänderverletzung davongezogen habe. Ich hatte, glaube ich, im letzten Podcast darüber gesprochen, dass eine Patientin von mir sich das Band gerissen hat, die von so weit her zu mir gefahren ist, um sich behandeln zu lassen. Und jetzt ist es mir halt selber passiert. Ich bin im Zweikampf unglücklich getroffen worden und dann umgeknickt und hatte einen mega dicken Knöchel und auch einen richtig dicken Bluterguss da drin. Und da der Bluterguss überhalb des Knöchels war, habe ich mir gedacht, heieiei, vielleicht ist da irgendwie Syndesmose oder der Knochen doch irgendwie in Mitleidenschaft geraten und bin dann zum Arzt kurz, habe es schallen lassen und röntgen lassen und es ist lediglich ein Band durch. Aber aufgrund meiner Verletzungsvita und diesem ganzen Narbengewebe, was sich durch diverse vorherige Bänderverletzungen in den Sprunggelenken ergeben hat, hat es wahnsinnig eingeblutet, weil das alles wieder eingerissen ist. Und es war jetzt ein Zeichen für mich, dass ich so langsam mal über meine aktive Fußballkarriere nachdenke.
Karriere an den Nagel hängen.
Ja, Mann, genau. Ich werde jetzt 37 Ende diesen Monats und bin solo selbstständig und da muss man schon mal irgendwie Prioritäten setzen. Aber wenn du einmal Blut geleckt hast, dann bist du infiziert. So ist es mir auf jeden Fall immer ergangen. Und das war auch mein Schritt in die Sportosteopathie oder in die Sportlerbetreuung, weil ich selber über den Sport viele Verletzungen kassiert habe und früh schon mit Reas und Operationen und dergleichen zu tun hatte und wollte eigentlich schnellstmöglich immer wieder auf dem Platz und darüber geht es dann relativ schnell. Dann entdecken dich Vereine und sagen, hey Mensch, du bist doch Physio oder du bist doch Osteo und dann haben sich da Connections ergeben und darüber sprechen wir jetzt heute im Detail so ein bisschen. Wie ist es bei dir, Klaas? Bist du sporttherapeutisch mal behandelt worden oder bist du selbst in deiner Box oder anderen Sporterfahrung mal angequatscht worden, ob du ein paar Sportler betreuen kannst?
Also ich erinnere mich noch, dass ich so mit 17 oder sowas, da musste ich meine Karate-Karriere an den Nagel hängen, weil ich immer bei den ganzen Kicks immer Hüftschmerzen bekommen hatte, so diese Drehkicks und so weiter. Das war die Sache, die mir am allermeisten Spaß gemacht hat, aber irgendwann hat meine Hüfte immer ständig dabei geknackt und ich war damals bei einem Sportorthopäden und war da halt sehr ernüchtert. Das hat mir auf jeden Fall gar nichts weitergebracht. Ich dachte halt so, boah, der muss ja Ahnung haben, ne? Einen Sportler betreut und so. War eine schlechte Untersuchung und war auch alles nur mit Schulterzucken und erst Jahre später kam dann raus, dass ich halt so ein femoroacetabuläres Hüftimpingement habe. Das habe ich auch schon mal erwähnt, das ist halt einfach eine knöcherne Inkongruenz im Hüftgelenk, Muss man aber auch sagen, es war zu der Zeit so gut wie gar nicht bekannt. Das ist erst eine Diagnose oder ein Krankheitsbild, was in den letzten 20 Jahren so Aufmerksamkeit bekommen hat. Und zu dem Zeitpunkt war das noch so eine Underground-Diagnose.
Man sagt auch Morbus Stechmann dazu, glaube ich, ne?
Morbus Stechmann?
Ja. Weil es ja, bei dir zum ersten Mal aufgetreten ist. Du bist Patient Null, was das angeht.
Patient Null, genau. Und ich habe übrigens 2010 schon einen Artikel dazu veröffentlicht. Das war, ich glaube, der erste Physio-Artikel in der deutschen Sprache. Mhm. Werde ich manchmal heute auch noch von angeschrieben. Deswegen ist auf meiner Website, glaube ich, zu finden. Zumindest hatte ich den da mal drauf. Genau. Und davon abgesehen, ich habe ja in meiner Behandlung, in meiner Praxis, sage ich mal, keine rechte Spezialisierung. Ich bin ja so beinahe stolz, könnte man sagen, darauf, dass ich so ein Familientherapeut bin, dass ich halt kleine Babys habe. Ich habe 90-Jährige, ich habe schon auch ein paar Leistungssportler und ich habe also die Durchschnittsmenschen. Das finde ich persönlich sehr gut. Und ich finde es aber mit Sportlern auch ganz interessant. Und das sind dann meistens so die Leute, halt auch bei mir aus dem Sportverein. Das kommt dann schon ziemlich häufig vor, dass dann halt irgendwie so während des Trainings, ey, Klaas, kannst du mal gucken, mach mal einmal hier, mach mal einmal da. Und dann auf den Mattenwagen raufgelegt, die Figur. Und einmal nach links, einmal nach rechts gedreht, zack. Und so. Das kennt ja wahrscheinlich jeder, der in unserem Berufen unterwegs ist, dass man da mal eben schnell Hand anlegen soll und einmal hier, einmal da machen kann. Und so, und das finde ich ganz gut, gerade so im Bereich des Boxens, des Kampfsports, da sind die Leute ja, die sind dafür bekannt, Sachen einstecken zu können und da ist es halt auch kein Problem, wenn man da mal ein bisschen zulangt und so, ne, mal eben schnell was macht. So sind meine Erfahrungen damit und in der Praxis habe ich, wenn ich eine Häufung an Sportlern habe, dann eher so die Läufer oder Triathleten. Mhm. So, das habe ich öfteren gehabt. Und das finde ich auch sehr interessant und habe dadurch auch so ein paar Sachen erst gelernt durch die Beschäftigung damit. Zum Beispiel auch, dass das halt ja meistens eher tendenziell etwas ältere Leute sind, also jetzt nicht 19-Jährige, die da die Topleistung bringen, sondern eher so auch die 30-Jährigen, Mitte 30-Jährigen, mhm. Weil es echt lange braucht, auch so diese Topleistung, diese Ausdauerleistung auf so einem hohen Niveau zu bringen.
Mhm. Genau. Ja, interessant.
Ja.
Um das nochmal einmal klarzustellen, ich habe schon diese Spezialisierung Sport und damit werbe ich auch auf meiner Homepage, aber ähnlich wie du es gerade mit deinem Sportorthopäden beschrieben hast, verhält es sich bei mir auch. Es ist, und bei mir hat das als Jugendlicher auch immer gezogen, wenn irgendjemand was mit Sport gemacht hat aus der Medizin, dachte ich immer, wow, der hat bestimmt richtig Kenne und der kann mir bestimmt bei allen Themen ein Stückchen besser helfen als jemand, der nichts mit Sport auf dem Schild hat. Das mag interindividuell total unterschiedlich sein, aber ich habe halt diese Erfahrung gemacht und ich ziehe auch unheimlich viele Menschen, die gar nichts mit Sport zu tun haben, die aber das Gefühl haben, der beschäftigt sich viel mit Sportlern und mit jungen Leuten und ich fühle mich vielleicht auch noch ein bisschen jung oder ich möchte jetzt anfangen, aus meinem Bürojob raus mich ein bisschen zu bewegen und da hat der bestimmt Ahnung. Und das ist einfach absoluter, irgendwie ein Plus auf der Visitenkarte, sagen wir es mal so. Und,
ja, kann man sagen, so
eine Aushängeschild. De facto habe ich aber auch komplett die Erfahrung gemacht, dass nur weil Sport irgendwo draufsteht, das nicht automatisch heißt, dass derjenige irgendwie wahnsinnig viel kompetenter ist oder was anders macht oder wie auch immer. Aber da sind wir wieder beim Placebo-Effekt. Mich hat es immer schon beeindruckt, wenn irgendwie so eine Gruppe von Sportlern mit dem ganzen Betreuerstab da kommt und die sehen alle gleich aus, haben irgendwelche besonderen Trainingsanzüge mit irgendwie Werbung drauf und haben Koffer und Spezialgeräte und sowas alles. Und da greift eine Hand in die andere. Das fand ich immer erstrebenswert und faszinierend. Und diese Welt habe ich jetzt auch kennengelernt und wir machen ja diese Sportfolge heute auch so ein bisschen aus besonderem Anlass, weil ich jetzt letztes Wochenende mit der Damen-Hockey-Mannschaft, die ich betreue, in der Endrunde, den Final Four um die deutsche Meisterschaft war und das war jetzt vorerst mein letzter Einsatz für diese Damenmannschaft, weil ich jetzt nach 7 Jahren gesagt habe, der Aufwand und der Ertrag sind jetzt aktuell für mich nicht mehr in dem Maße so interessant, wie es vor 7 Jahren gewesen sind. Und es reicht mir jetzt aktuell auch einmal mit Sportlerbetreuung aus den folgenden Gründen, die dann jetzt gleich nochmal besprochen werden. Und somit möchte ich mich jetzt mehr auf die Betreuung von Sportlern, Sportlerinnen in meiner Praxis kümmern. Und ja, das ich glaube, dass ich da durchaus ein bisschen Expertise habe und einfach sowohl tolle Therapeutinnen, Therapeuten und als auch irgendwelche Luftpumpen kennengelernt habe, die das für sich eingenommen haben, aber eigentlich mehr oder weniger Massagelieschen waren, muss ich mal ganz ehrlich so sagen.
Ja. Ist ein bisschen mein Eindruck. Ich bin ja einmal in St. Petersburg gewesen, bin da von Zenit eingeladen worden, diesem großen Fußballverein. Und ich hatte ja schon erwähnt, Fußball ist nicht so ganz meine Sache. Und ich dachte so, boah, fuck, Alter, jetzt geht's los, ne? Jetzt wird Rubel eingecashed und so. Und, das war ganz witzig. Da ich hatte da einmal einen Flossing-Kurs gegeben und dann waren da nicht nur die betreuenden Physios, sondern auch Neurologen, Orthopäden und so mit dabei. Und gut, das war jetzt nur ein Tag, ein Kurs und ich hatte da nur einen kurzen Einblick. Aber so richtig die Superkompetenz schien mir da nicht so gegenüber zu sitzen, aber war auch wegen der Sprachbarriere ein bisschen schwierig. Und ich höre sowas auch des Öfteren von Leuten, die, was ich was, gesagt haben, ja, hier die Physios und Osteos von Schalke 04, alles nur Pfeifen. So ungefähr. ja, weiß ich jetzt nicht, ich stecke da nicht drin, ja. Aber ja, das ist nicht alles Gold, was glänzt, so ungefähr. Ne? Und da wäre so ein bisschen auch meine Frage, du hast es ja schon angeteasert oder angerissen. Es macht ja unheimlich was her. Du bist der Physio in der Bundesliga oder von der Nationalmannschaft oder sowas. Sehr prestigeträchtig. Aber wie sieht die Realität aus? Also ich habe das auch schon von anderen Leuten gehört. In der Realität sau viel Arbeit. Oft nicht so die Top-Bezahlung, die man so denkt, dass man so ja, krass hier so Bundesliga-Cash einsammelt. Ja, wie ist die Realität? Ist es sowas dazwischen oder ist es halt einfach nur, ist es das eine oder ist es das andere?
Genauso wie du die Frage stellst, muss ich sie beantworten. Es gibt Höhen und Tiefen, definitiv, aber in welcher Sparte gibt es die nicht? So glorreich und nur geil, wie man sich das vielleicht als Sportbegeisterter, der sich für Sporttherapie interessiert, ist es nicht. Du hast viel Reisezeit. Je höher du therapierst, desto weiter sind die Wege, wo du jeweils hinfahren musst. Du musst viel warten. Du musst immer die Augen offen haben. Braucht jemand hier irgendwas? Ist gerade was passiert? Habe ich mein Zeug zusammen? Wo kriege ich Eis her? Was der Kuckuck was? Du hast halt viel organisatorische Dinge am Start, musst deinen Arztkoffer, deine mobile Behandlungsbank und dein Equipment irgendwie ranschaffen, mitschleppen. Und deine Arbeit beginnt eigentlich erst dann, wenn alle feiern oder runterfahren, weil nach dem Spiel. Ne? Du hast natürlich verschiedene Phasen, wo du vor, währenddessen und nachbereiten musst, aber im Hockey ist es zum Beispiel so, dass du relativ lange eine Vorbereitungszeit hast auf die Saison und dann hast du immer Doppelwochenenden an den Wochenenden, also Doppelspieltage, Samstag, Sonntag und dann heißt es natürlich zwischen dem Spiel am Samstag und dem Sonntag alles wieder fit machen und maximale Regeneration schaffen, um am Sonntag wieder Topleistung zu bringen. Ich kann mal einen Einblick bringen in mein erstes Jahr, als ich die Feldhockeytruppe übernommen habe. Da gab es nur einen Therapeuten und der war ich. Das hieß neben meiner, also ich war zu dem Zeitpunkt fertiger Physio und habe als solcher meine Brötchen verdient, habe parallel meine Osteopathie-Ausbildung an den Wochenenden gemacht und habe diese Mannschaft betreut. Was bedeutete einmal unter der Woche zum Training kommen abends und so circa für 3 Stunden alles wegbehandeln, was gerade so anfiel. Da haben sich die Mädels dann spontan gemeldet oder wir haben irgendwas ausgemacht und haben dann das behandelt, was angelegen hat. Und dann ging es meistens Freitag nach der Arbeit irgendwann nachmittags los zu Auswärtsspielen, dann auch mal mit dem Flieger nach München oder mit Bussen nach Mannheim oder, fährst Freitag runter, gehst in ein Hotelzimmer, baust deinen ganzen Kram auf, dann kommen die ganzen Spielerinnen, das waren damals so um die, ja, im Kader waren dann immer so um die 18, würde ich mal sagen. Die kamen jetzt nicht immer alle jeden Tag, aber ein Großteil schon. Einmal mal kurz die Beine lockern nach dieser Reise und dann schnell ins Bett. Das heißt, dein Arbeitstag hat dann nach dem Abendessen bis zum Schlafengehen so von 9 bis 11 gedauert. Dann selber pennen, morgens aufwachen und kurz vorm Spiel nochmal irgendwelche Tapes anlegen, nochmal letzte Handgriffe machen, mit zum Spiel betreuen und gucken, was da anliegt. Verletzt sich währenddessen jemand, behandeln, rausnehmen, dem Trainer Bescheid geben, muss gewechselt werden, kann nicht mehr, kann weitergehen, ja. Und dann geht's wieder ins Hotel und es wird kurz gegessen mit allem Mann und dann fängst du wieder an zu arbeiten und wieder bis 11:30, 12 da Spielerinnen und Spieler fit machen, um sie für den nächsten Tag zu performen. Das Ganze dann am Sonntag nochmal und dann fährst du am Sonntag nach Hause, reist wieder zurück, kommst um 9:30 ungefähr wieder zu Hause an und montags um 6 klingelt dann wieder der Wecker und der Arbeitstag beginnt neu. So, und da musst du schon ein bisschen verrückt für sein, um
das dann noch die Osteopathie-Wochenenden dazwischen, ne?
Ja, ich meine, du hast immer einen Wechsel zwischen Auswärtsspielen und Heimspielen und so weiter und so fort. Und es gibt auch mal das ein oder andere Wochenende, wo vielleicht nur ein Spiel ist oder dann mal eine Pause ist oder so, aber zur Crunch-Zeit hast du schon so 2, 2,5 Monate, wo nur Action ist. Das habe ich dann ein Jahr durchgezogen, eine Saison durchgezogen und habe dann, wie so viele Therapeuten vor mir, gesagt, Leute, vielen Dank, hat mir Spaß gemacht, aber sowohl meine Partnerin als auch ich haben quasi de facto gar keine Freizeit mehr. Ich kann es nicht mehr leisten und ich bin hier raus. Und dann war es bei diesem Verein, wo ich jetzt so lange gearbeitet habe, so, dass man da volles Verständnis für hatte, aber auf meine Arbeitsleistung nicht verzichten wollte. Und dann gab es ein Novum, es wurde ein zweiter Therapeut eingestellt und ich durfte lediglich oder musste lediglich unter der Woche einmal zum Training und da wegbehandeln, was anlag und gegebenenfalls zu Großereignissen und dergleichen dann als doppelter Physio mit. Und es gab dann einen anderen Physiotherapeuten, der die Wochenenden übernommen hat, der da Bock drauf hatte. So, und in dieser Konstellation ist es dann 6 Jahre weitergegangen und ja, hat mich gut entlastet. Ich konnte weiter arbeiten mit den Mädels und an den Wochenenden beziehungsweise an diesen Final-Spielen war ich dann auch immer mit dabei. Immer dann, wenn Kameras da waren, war ich natürlich da. Und ja, das mal eben so zum Ablauf so cool und so nicht cool es sein kann. Also dann gibt's auch tausend eine Anekdote. Dann bin ich irgendwann mal für die Nationalmannschaft berufen worden und mit der bin ich dann auch durch die ganze Welt gereist, irgendwie nach Südamerika und nach Afrika und so weiter und so fort. Das war ziemlich cool und das erste Mal dann für die Nationalmannschaft an der Seitenlinie zu stehen und die Nationalhymne zu hören, fand ich schon einen erhebenden Moment. Und coolerweise bin ich dann nach dem Spiel auch von kleinen Kids nach Autogrammen gefragt worden und so weiter. Da fühlt man sich schon ein bisschen gebauchpinselt, obwohl das natürlich alles Quatsch ist. Aber das sind natürlich die coolen Seiten dieses Systems. Ja.
Ja, war nicht die eine Reise nach Argentinien, war die nicht mitten im Lockdown, wo alle anderen irgendwie hier versauert sind? Ja. Ist Dennis nach Argentinien?
Das ist schon verrückt, wenn du dann auf so einer Ebene Hochleistungssport arbeitest, was da für Hebel und Möglichkeiten in Gang gesetzt werden. Wir sind fast mit einem Privatflieger, also wir hatten eine große Abteilung für uns da in dem Flugzeug, sind wir hingeflogen, sind dann in einem Bus-Shuttle, wo alle möglichen Leute getestet worden sind, die mit diesem Bus zu tun haben, in ein Hotel gefahren. Das Hotel war dann nur für uns und wir sind dann auch nicht aus diesem Hotel raus, sondern in diesem Bus dann wieder nur zum Spielfeld und haben da dann Hockey gespielt. Da ist schon sehr viel Aufwand betrieben worden im Vorfeld und wir mussten x Formulare ausfüllen und die Regierung hat hier nochmal irgendwelche Wiesen ausgelegt, die wir sonst ohne die wir gar nicht ins Land gehen konnten. Und die Rückreise war auch turbulent, weil dann irgendwie eine Variante in Argentinien ausgebrochen war und eigentlich keiner das Land verlassen durfte. Und dann wurde noch Kontakt mit dem Militär gesucht und dann über irgendwelche Flieger wurden aufgeteilt. Und da sind dann Spielerinnen zum Teil über Äthiopien und dann über Frankfurt wieder zurück nach Hamburg geflogen und so weiter und so fort. Also abenteuerlich, da lernt man schon ein bisschen was, beziehungsweise erlebt einfach ein bisschen was. Das macht natürlich dann Spaß.
Ja, cool. Eine Frage, die sich mir so ein bisschen stellt, ist, ob für die Behandlung von Sportlern, ob dafür eine spezielle Fortbildung notwendig ist. Es gibt ja in der Physio den Sportphysio, der ist ja, glaube ich, dann auch geschützt oder vom Deutschen Olympiasportbund ins Leben gerufen worden. In der Osteopathie gibt es diverse Kurse zur Sportosteopathie oder auch komplette Fortbildung. Und das ist ja auch so eine Diskussion, die oft geführt wird in der gesamten Medizin, ob wir uns für spezielles Patientenklientel speziell fortbilden müssen oder nicht, oder ob wir halt einfach solche Allrounder sein müssen, dass wir sowas auch behandeln können. Ich denke da jetzt eben an Sportler, an Babys oder auch an Musiker. Es gibt ja auch spezielle Musikosteopathie. Ich bin da mal auf einem Kongress gewesen. Und ich dachte zuerst, das wäre Bullshit. Aber als ich auf diesem Kongress gewesen bin, habe ich gedacht, nee, okay, das ist schon auf jeden Fall gut, wenn man da Know-how hat von dem, was die Leute da halt leisten. Gerade wenn es halt jetzt Sportler sind, die sehr viel Zeit damit verbringen, ihren Körper da zu trainieren und oder halt eben die Musiker, die sehr viele Stunden mit einem Instrument verbringen, in einer ganz bestimmten Haltung. Wie ist deine Meinung dazu? Hast du bestimmte Fortbildungen und ist das notwendig oder ist das kann man sich das so selber beibringen?
Ganz spannend. Also ich glaube, ich habe jetzt keine speziellen sportspezifischen Fortbildungen gemacht und das ist eigentlich auch nicht nötig. Am Ende des Tages muss es dir gelingen, den Sportler, die Sportlerin oder die Mannschaft von deiner Leistung zu überzeugen. Und ob du dann Hypnose machst, Blutegeltherapie, manuelle Therapie oder Sportosteopathie ist denen eigentlich relativ Wumpe. Die meisten Trainer und meisten Verantwortlichen stecken auch gar nicht so richtig da drin, wie diese ganzen Fortbildungen heißen und was da eigentlich passiert. Die wollen einfach nur, dass du den Leuten helfen kannst. Und beim Hockey, bei meiner Hockey-Damenmannschaft war es einfach so, dass der Trainer immer wieder den Draht zu dem Mannschaftsrat und den Spielerinnen gesucht hat und gefragt hat, seid ihr happy mit dem? Funktioniert das gut? Und ich kann mich noch erinnern, im ersten Jahr hieß es, ja, super Typ und interessant, was der so macht. Der dürfte aber insgesamt ein bisschen fester anfassen. Das war so das erste Jahr, das Feedback. Und irgendwann im Prozess habe ich dann FDM kennengelernt und seitdem habe ich nie wieder gehört, dass ich zu schwach anfasse.
Keine Beschwerden mehr.
Und ich habe mir insgesamt ja auch einen relativ harten Behandlungsstil angeeignet, weil ich damit einfach die größten Erfolge erziele. Aber nochmal, um zur Frage zurückzukommen, de facto gibt es viele Angebote, aber sowohl Sportosteopathie als auch Sportphysiotherapie sind jetzt keine zwangsläufigen Fortbildungen, damit du sowas machen kannst. Ich würde jetzt auch mal ganz ketzerisch sagen, ich weiß grob, welche Inhalte da passieren und ich kenne viele TherapeutInnen und Therapeuten, die da Fortbildung gemacht haben. So einen wahnsinnigen Mehrwert hat das an der Arbeit an der Bank meiner Meinung nach auch nicht. Also vielleicht, wenn du dann hinterher aktiv mit Übungen oder dergleichen mit den Sportlern agierst, aber ansonsten ist es so ein bisschen nice to have und macht sich gut auf der Visitenkarte, sage ich jetzt mal, ganz frech. Eine Ausnahme bilden die Olympischen Spiele. Du hattest schon diesen DOSB-Schein genannt, Deutsche Olympische Sportbund, hat sich ein ganz cleveres System ausgedacht, wie man denn die sowieso sehr zahlungswilligen Physiotherapeuten nochmal ein bisschen schröpfen kann, damit die dieses Erlebnis Olympia mitmachen können. De facto musst du, um bei den Olympischen Spielen als Physiotherapeut teilnehmen zu können, als Osteopath, das ist gar nicht geregelt, ehrlicherweise, als Physiotherapeut teilnehmen zu können, musst du einen bestimmten...
Wie immer bei den Osteopathen.
Ja, musst du einen bestimmten Sportphysio-Schein erstmal machen und dann in Donau-Eschingen zum Beispiel eine vierwöchige spezielle olympische Fortbildung machen, also speziell für dieses Turnier, was dich dann nochmal 4.000 Euro Fortbildungskosten kostet. Und du musst dich dann noch um die Verpflegung und Unterbringung da vor Ort kümmern. So, und da, das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Diesen Schein musst du dann machen. Den musst du auch, glaube ich, jährlich refreshen, damit du weiterhin diese Zulassung behältst, um dann mit den Sportlern, die du eh schon das ganze Jahr betreust, bei den Olympischen Spielen weiterarbeiten zu können. Und de facto ist es dann so, das hat dann Gründe der Akkreditierung. Meistens hat man einen viel kleineren Betreuerstab bei den Spielen, weil nicht so viele Betreuer da sein dürfen, bla bla bla. Du musst dich um viel mehr kümmern als normal, weil viel weniger Manpower zur Verfügung steht und siehst quasi das Tageslicht nicht, weil du den ganzen Tag nur am Schrubben bist und dafür hast du dann diese Fortbildung gemacht. Und dass du jetzt da irgendwie so ein wahnsinniges Olympia-Erlebnis hast, das sind dann vielleicht mal so 2-3 Stunden im Turnier. Also, wie ich finde, ein bisschen korruptes System. Da haben auch 1-2 Cis-Männer ihre Hände im Spiel, die sich da eine gute Lobby und eine gute Ausgangsposition gebaut haben und quasi so eine Monopolausbildungsrecht haben und die cashen da im Jahr ganz schön viel ab und da habe ich mich bewusst gegen entschieden. Also es stand mal zur Debatte, ob ich zu den Spielen mitfahre. Und das habe ich mir wirklich lange überlegt, weil so eine Option bekommt man nicht an jeder Straßenecke offeriert. Und einmal bei Olympia dabei zu sein, würde auch mich total reizen, aber unter diesen Umständen nicht. Und demnach bin ich jetzt aus diesem System so ein bisschen rausgegangen. Mhm. Und ansonsten,
wenn du sagtest, Donau-Esching, das ist ja irgendwo dort in Bayern, ich denke da an den Klaus Eder von der Nationalmannschaft.
Ich wollte keinen Namen nennen, aber da hast du die Magna Mater dieses Systems genannt. Ja, ja, genau. Ja. Der hat witzigerweise mit seiner Praxis auch jeweils im deutschen, wie heißt es da, also es gibt ja so ein deutsches Camp quasi, wo alle deutschen Athleten dann bei den Olympischen Spielen unterkommen. Und da hat er immer mit seiner Physiotherapie-Praxis so einen kleinen Standort und hat dann 4-5 seiner TherapeutInnen da installiert, die dann für alle Athleten zuständig sind. Was ich schon gehört habe, durchaus für Zähneknirschen bei vielen anderen Athleten gesorgt hat, weil das geht insgesamt zur Gesamtpersonalkapazität des deutschen Lagers und dafür können dann einige Einzelsportler, die jahrelang mit ihren Therapeuten ein inniges Verhältnis aufgebaut haben, die können deswegen dann ihren Therapeuten nicht mitnehmen und müssen dann während der Spiele halt diese Therapeuten aufsuchen. Und das ist ein bisschen ungünstig, sage ich mal. Ja.
Ja.
Aber de facto, also es ist natürlich, es macht schon Sinn, sich im parietalen System gut auszukennen, sprich irgendwie Fortbildung wie manuelle Therapie oder so eine Tape-Fortbildung oder FDM oder Lymphdrainage oder sowas. Das findet alles seine Einsatzberechtigung. De facto habe ich aber auch vor diesen ganzen Fortbildungen schon, glaube ich, ganz gute Arbeit leisten können. Und ich habe zum Beispiel nie eine Tape-Fortbildung gemacht und kriege aber immer Schulterklopfen für alle Tapes, die ich so klebe, gerade so Kinesio-Tapes und sowas. Gibt dann einfach, kommt dann aus der Erfahrung.
Gerade bei Kinesio-Tapes ist es ja so, dass es ziemlich viele Studien dazu gibt und in vielen Studien ist es so, dass es mit einem Placebo-Tape verglichen wird. Ne? Mhm. Also der eine kriegt ein Tape geklebt, so wie es laut Lehrbuch sein soll, der andere kriegt das Tape geklebt, einfach irgendwie raufgeklatscht und beides funktioniert. Mhm. Ne? Und deswegen ist auch meistens, ja, Tape ist cool, Tape ist ein gutes Placebo, hervorragendes Placebo. Es ist oft aber egal, wie man es klebt. Und deswegen, ja, halte ich mich auch nicht an bestimmte Fortbildungen und gucke einfach so, dass ich das so, wie ich das individuelle Problem des Patienten verstehe und klebe das Tape dann dementsprechend. Und man kann oft auch dann im Anschluss fragen, ja, fühlt sich gut an, fühlt sich nicht gut an und so. Ja, finde ich sehr interessant. Du hattest ja schon angerissen, parietal, absolutes Muss, FDM, sehr gutes Tool für die Behandlung. Mhm. Welche Rolle spielen denn solche Techniken aus der kraniosakralen Osteopathie oder aus der viszeralen Osteopathie? Gibt es da Indikationen, gibt es da Situationen, wo das auf jeden Fall angebracht ist?
Mhm. Also ganz kurz, um parietal nochmal abzuschließen. Parietal arbeite ich eigentlich während des Wettkampfs oder kurz davor, um den Bewegungsapparat nochmal zu aktivieren, um nochmal Mobilität reinzubringen. Wichtig ist ja am Ende des Tages, dass der Sportler, die Sportlerin die Pace, die sie hat, auch auf die Straße bringt. Und da ist das Bindegewebe für mich essentiell wichtig. Da sind die Übergänge von Muskeln zu Faszien, von Faszien zu Knochen sehr interessant. Und ich glaube, wenn man das so kurz vorher gut freimacht, dann kann optimale Leistung vonstatten gehen. Man darf diesen Impuls natürlich nicht overpacen. Dann hat man sonst auch vielleicht mal einen negativen Effekt. Ne? Das wissen wir alle, dass zum Beispiel durchs Dehnen eher die neuromuskuläre Überleitungsfähigkeit reduziert wird und der Mensch de facto einfach langsamer wird, beziehungsweise der Muskel nicht mehr so adäquat reagiert. So. Viszera behandle ich ganz gerne eigentlich zu regenerativen Zeitpunkten, also nach dem Spiel beziehungsweise unter der Woche, wenn ich weiß, dass der Körper noch ein bisschen Zeit hat, sich daran zu adaptieren. Da ist natürlich interessant das Herz-Kreislauf-System, die Blutgefäße. Wir denken an das Gesetz der Arterie. Wenn alles gut fließt, kann alles gut versorgt werden. Und beim Sportler fallen natürlich über Stoffwechselendprodukte und Laktat und so einfach ein bisschen mehr an als beim Otto-Normalverbraucher. Und das System gilt es natürlich schön zu optimieren und freizuhalten, damit gut regeneriert werden kann. Und ansonsten, de facto sagt mir ein Organ und ich sage dir, dass es auch einen großen Einfluss auf die Arbeit eines Sportlers hat. Also von Leber, Nieren, Nebennieren, Galle, Pankreas, Atmung, Herz, Blase. Das muss alles frei und funktionstüchtig sein, damit der Mensch einfach optimal funktioniert. Das ist also bei meiner Arbeit immer mit drin gewesen. Zum einen, damit die Organfunktion optimal ist, aber zum anderen auch, dass die Mobilität der Organe untereinander gegeben ist, sprich, dass das Zwerchfell frei sich bewegen kann, dass die Wirbelsäule hinter gut rotationsfähig ist, wenn die Organe sich gut gegeneinander verschieben und so weiter und so fort. Das hat ja alles einen Einfluss auf den Bewegungsapparat. Und zum Beispiel jetzt nochmal zum Zwerchfell gesagt, eine tiefere, freiere Atmung ermöglicht dem Sportler, schneller Sauerstoff reinzubekommen und die Leistungsfähigkeit während des Spiels wird dadurch natürlich einfach verlängert. Also da hast du verschiedene Aspekte, die ich da in der Viszera mit einbaue. Und selbst kranial gibt es ganz viele spannende Themen, obwohl ich jetzt nicht der wahnsinnige Kraniotherapeut bin. Und jetzt nicht am Spielfeldrand, wenn jemand umknickt, nach dem PRM suche, dann würde mir jeder den Vogel zeigen. Aber in so regenerativen Phasen beziehungsweise in so Phasen zum Runterfahren sind kraniale Techniken durchaus ganz interessant. Da gilt es zum Beispiel über eine Entspannung der Hirnhäute oder der Durum der Hirnhäute einfach ein bisschen für eine optimale Blutversorgung des Gehirns zu sorgen, gute Abtransporte des Versorgten, aber auch zum Beispiel habe ich viel mit den Augen und Augmuskeln gearbeitet, damit die Augenmobilität einfach optimal ist, weil ein Spieler muss einen schnellen Überblick auf den Platz haben und je einfacher und besser das Auge sich bewegen lässt, desto kürzer ist die Zeit, die er oder sie dafür braucht. Und es geht im Sport immer darum, schneller zu sein als der Gegner und an solchen Feinheiten kann man dann ein bisschen rumbasteln und schrauben, um den Menschen ein bisschen zu optimieren. Ne?
Da fallen mir zwei Sachen zu ein zum Thema Augen. Erstens hatte ich auch mal Kontakt mit diesem Klaus Eder und der hat immer betont, dass alles wichtig ist, wenn es halt um so Top-Niveau-Sportler geht, weil es ja wirklich um Millisekunden geht oder um den einen Grad, wie der Ball fliegt, wie geschossen wird oder sowas, und dass halt eben auch solche Sachen wie die Augen wichtig sind. Und dazu fällt mir noch ein, es gibt ja auch die wunderschöne neue Sparte der E-Sports. Also Wettkampf in Diablo 3 oder Wettkampf in, Gran Turismo oder so. Ich habe auch einen Kollegen, der sich eigentlich mal in diese Richtung bewegen wollte, spezielle Osteopathie für E-Sports.
Ja, ey, habe ich auch tatsächlich schon nachgedacht. Ist wahrscheinlich strategisch richtig clever.
Da steckt viel Potenzial. Da steige ich auch nochmal mit ein, würde ich sagen.
Also Kranial, kannst du zum Beispiel am Vorrahmen Jugulare ein bisschen mobilisieren, damit die austretenden Hirnnerven frei laufen können. Du hast ja auch ein paar Hirnnerven, die zum Beispiel den Bewegungsapparat mit motorisch innervieren, hier der Nervus accessorius zum Beispiel. Der versorgt ja Trapezius und Sternocleidomastoideus, und wenn das gut angesteuert wird, hast du natürlich schnellere Möglichkeit, den Kopf zu bewegen und adäquat zu reagieren. Das macht durchaus Sinn, sich das mal anzuschauen. Und eine andere Geschichte, über die ich fast meine Bachelorarbeit geschrieben hätte, war das Kiefergelenk und speziell der Einfluss vom Mundschutz auf das Kiefergelenk. Wir haben im Hockeysport ja durchaus einen harten Ball und einen Schläger, und demnach tragen die Sportlerinnen einen Mundschutz, und der wird auch jedes Jahr neu angepasst und gegossen und so weiter. Und da gibt es unter anderem auch Studien, die ganz interessant sind, dass wenn du den Mundschutz etwas breiter gießt oder etwas höher gießt sozusagen, dass beim Zusammenbiss der Zähne das Kiefergelenk etwas weiter auseinandergezogen wird, dass du da, ich glaube, 5-10% mehr Kraft aufwenden kannst. Das ist im Sport natürlich wahnsinnig interessant, oder gerade auch beim Training wahnsinnig interessant. Es gibt, glaube ich, auch in der Bodybuilding-Szene Leute durchaus, die sich vom Heben schwerer Gewichte irgendwelche Platten zwischen die Zähne packen, weil sie dann einfach besser dieses Gewicht heben können und dadurch einen schnelleren Trainingseffekt haben und so weiter und so fort. Also da gibt es ganz interessante Dinge. Habe ich mir auch schon mal überlegt, ob ich da nicht einfach irgendwie so einen Mundschutz rausbringe und einfach reich werde damit. Klar, es hast du Zeit für solche Projekte.
Und das kann ich absolut auch bestätigen. Beim Boxen trägt man ja in der Regel auch einen Mundschutz. Das ist auf jeden Fall schlau, das zu machen. Und auch wenn es dann darum geht, das Letzte zu geben am Sandsack zum Beispiel, ist das auch echt immer besser gewesen, den Mundschutz drinnen zu haben, weil man auf die Zähne beißt. Und sonst hinterher, wenn man dann nämlich so eine Runde gemacht hat, wo man alles rauslässt, und man sich einfach auf die Zähne zusammengebissen hat, das ist auf jeden Fall immer nicht so schlau gewesen. Deswegen war da der Mundschutz immer sinnvoll. Da bin ich mir absolut sicher, dass so dieser, auch wenn dieser Kieferschluss da ist, dass man da halt einfach insgesamt mehr Kraft aufwenden kann. Und gerade was das Thema Halswirbelsäulenstabilität oder auch Vorbeuge für Gehirnerschütterung angeht, ist es auch bekannt, dass es da sehr wichtig ist, die Zähne zusammenzubeißen tatsächlich. Man sagt immer so im Kampfsport, Chin in and bite on your mouthpiece, also das Kinn reinziehen, Kopf einziehen und auf den Mundschutz raufbeißen, damit man halt eben in diesem ganzen Halswirbelsäulen, Kopf-Kiefer-Komplex eine sehr gute Stabilität hat. Und deswegen kann ich mir sehr gut vorstellen, dass es für ganz viele Sportarten, gerade so auch Krafttraining oder halt eben auch vielleicht sogar auch Fußball oder Basketball auch sinnvoll wäre, auch einen Mundschutz dran zu haben, dass man da halt auch eine Stabilität so beim Thema Kopfbälle oder wenn man einen Basketball ins Gesicht bekommt, dass man da auch eben gut geschützt ist.
Absolut. Hinderlich ist natürlich eine gewisse Atembarriere. Ja, du hast eine Verringerung der Mundöffnung durch diesen Mundschutz und das ist gerade bei Ausdauersportarten wie Fußball oder sowas eher hinderlich, aber ich kenne Harvard Nordfall zum Beispiel, heißt ein Fußballspieler, der immer pauschal mit Mundschutz gespielt hat. Ich kenne durchaus ein paar, die damit experimentieren oder zumindest in Trainingsphasen damit experimentieren, ähnlich wie einige mit so Atemmasken arbeiten, die das Atmen während des Sports erschweren, um dann während des Wettkampfs einfach auf eine verbesserte Atemhilfsmuskulatur zugreifen zu können und dergleichen. Also da gibt es ganz interessante Spielereien. Manche versuchen da auch irgendwie sich was auszudenken und das wird dann auch schnell widerlegt und dann funktioniert es auch nicht mehr und verschwindet vom Markt. Also da passiert eine Menge. Aber manche Sachen sind auch ganz interessant und das hat mich immer interessiert und da habe ich auch weiterhin ein Auge drauf, was da der Markt so hergibt. Ja, ganz interessant. Hast du selber einen Mundschutz denn, Klaas, eigentlich als Boxer?
Natürlich, ja. Ja. Mehrere sogar. Ich hatte ja mal eine Zahnspange eine Zeit lang fest implantiert. Da musste ich sogar einen angepassten haben, dass die Zahnspange damit reinpasst. Mhm. Natürlich war die Zahnspange der beste Schutz generell dafür, dass die Zähne drin bleiben, wenn man mal einen abkriegen sollte.
Aber wenn sich der was verzieht, ist genau, auch eher ungeil. Ja. Aber,
ja, dann müssen die Drähte nochmal nachgestellt werden. Das war schon alles okay.
Da fällt mir noch eine kleine Anekdote zu ein. Ich habe eine Zeit lang auch mal, hier in Hamburg gibt es die Crocodiles, habe ich ein paar Eishockeyspieler betreut und einer kam mal in den Raum, den kannte ich noch nicht, hat mir High Five gegeben und hat dann sein Gebissprovisorium aus dem Mund gelegt und das erstmal auf den Tresen gelegt. So. Und dann lachte er mich an und hatte wirklich nur noch, ich weiß nicht, 7 Zähne im Mund oder sowas und hat mir dann erklärt, da er Profisportler ist im Eishockey, sind die Zähne mitversichert. Und solange er spielt, macht der Zahnarzt dann noch keine Prothetik rein, weil wenn er dann nochmal einen auf die Fresse kriegt, auf gut Deutsch gesagt, und sich diese Prothetik verzieht, dann ist es super schwer, das nochmal zu installieren. Und von daher müssen die während der Karriere, flitzen die Eishockeyspieler immer ohne Zähne rum und hinterlassen sich schöne neue Kauleiste auf BG-Kosten wieder machen.
Ja, ja, ganz witzig. Ja, richtig schön, genau. Ja, ja. Ich habe auch mal so ein echt gruseliges Bild gesehen, wo jemand nach einem Kampf seinen Mundschutz rausgenommen hat, ne, der auch richtig fest angepasst war, wo es wirklich sich so richtig reinsaugt und halt rausgenommen hat und dann hat er mindestens die Hälfte seiner Oberkieferzähne in dem Mundschutz
betrachtet. Oh Gott.
Ganz übel, oder?
Ja.
Ja. Also die Zähne sind echt was Wertvolles, muss ich auf jeden Fall sagen. Ja. Also da, ich möchte meine so lange wie möglich behalten und auf jeden Fall. Das ist, also was diese ganzen Sportler auf sich nehmen, das muss man auch schon echt sagen. Das ist auf jeden Fall ein ziemliches Opfer, was da gebracht wird.
Stimmt.
Deswegen ziehe ich meinen Hut auf jeden Fall vor jedem, der sei es Fußball, Ballett, E-Sports, Kampfsport. Da ziehe ich auf jeden Fall meinen Hut vor und habe großen Respekt davor, was da riskiert wird.
Mhm.
Ja, okay. Soweit zum Sport, Dennis?
Ja, soweit zum Sport. Also ich denke, es gibt immer noch mal einzelne Themen und Anekdoten, die ich jetzt in Zukunft da mal mit reinbauen werde. Ich habe mich jetzt mit Sport lange zurückgehalten, aber ich glaube, das ist durchaus was, was die Leute auch interessiert und demnach werde ich da noch mal was zu beitragen.
Aber sag vielleicht noch mal, was sollen unsere Zuhörerinnen und Zuhörer machen, wenn sie in dieses Metier rein wollen, wenn sie jetzt sagen wollen, ich möchte der neue Sportosteopath von Bayern München werden. Mhm. Hast du da besondere Tipps?
Ja, interessanterweise werde ich das häufig gefragt, wie man da so hinkommt. Und am Ende des Tages hilft es im Zweifel, proaktiv auf den Verein zuzugehen und zu sagen, hey, ich bin der und der, ich mache das und das, ich habe Bock, einen Beitrag für euer Team zu leisten. Und da habe ich bis jetzt noch nie gehört, dass jemand aus dem Sport gesagt hat, ach nee, das brauchen wir so gar nicht. So, es lohnt sich vielleicht erstmal im kleinen bis mittelprächtigen Rahmen anzufangen und dann musst du halt auch in diesem Bereich richtig gut sein und Gas geben und Augen und Ohren offen haben und dich auch ein bisschen präsentieren. Und dann wirst du vielleicht mal für Höheres berufen. Also es fällt da nicht alles so vom Himmel, sondern man muss da schon einfach lange eine gute Arbeit mit jedem Sportler und jeder Sportlerin machen und dann hat man vielleicht die Chance auf höhere oder für höhere Dinge gecastet zu werden, sagen wir es mal so. Also witzigerweise habe ich meinen Job bei dieser Hockeymannschaft beim Feierabendbierchen in der Sternschanze hier in Hamburg klar gemacht sozusagen. Und zwar war ich mit einer Kommilitonin noch ein Feierabendbier trinken und ich habe zufällig Bekannte getroffen, die wiederum mit anderen Freunden auch da waren zum Bier trinken und dann haben wir uns so zusammengemischt und bin mit jemandem ins Gespräch gekommen und über Sport und über das, was ich so tue und so weiter. Und auf einmal sagt mir die Person, cool, wir brauchen genau dich. Ich bin hier Co-Trainer von einer Hockeymannschaft und wir suchen für die nächste Saison noch jemand, hast du Bock? Und es war immer mein Plan, als ich nach Hamburg gekommen bin, für irgendeine Sportmannschaft zu arbeiten, weil ich wusste, monetär lohnt sich das primär jetzt vielleicht nicht so sehr, aber das ist ein absoluter Türöffner und ein Multiplikator. Sportverein, Mundpropaganda geht super schnell. Und dann habe ich gesagt, okay, Hockey habe ich mal bei den Olympischen Spielen im Fernsehen gesehen, sonst keinen Plan davon, aber ich bin dabei. Wo spielt ihr denn? Erste Bundesliga. Und ich dachte, yes, strike. Ich wäre auch in die Kreisliga wahrscheinlich gegangen. Und wie heißt der Club? Ja, das ist der Club an der Alster. Und es stellte sich raus, dass das hier am Roten Baum einer der bekanntesten, solventesten und angesehensten Clubs der Hamburgs ist. Und da hatte ich ein bisschen Glück, muss ich sagen. Und dann ist über die Arbeit dann irgendwann der Kontakt zu verschiedenen anderen Sportarten und Funktionären hat sich gebildet. Und dann bin ich halt mal irgendwann für die Nationalmannschaft berufen worden und war eine Zeit lang halt mit denen in der ganzen Weltgeschichte unterwegs. So kann sich das dann alles entwickeln. Aber das, wenn du jetzt eine Bewerbung nach Bayern München schickst, dann wirst du niemals eine Antwort bekommen. Du musst einfach klein anfangen, dich immer weiter hocharbeiten sozusagen. Und irgendwann, wenn irgendjemand dich entdeckt, wirst du mal gefördert. Aber ich kann auch sagen, das ist eine ganz schöne Schlammschlacht da in diesem Hochleistungssport. Alle käbbeln sich um diese Plätze und alle verteidigen diese Plätze. Das ist vielleicht mal was für ein anderes Thema oder einen anderen Podcast. Da gibt es auch ganz schöne Reibereien und Sticheleien und Ellbogengesellschaft.
Das glaube ich.
Gut, Klaas. Okay. Ich würde sagen, wir machen eine kleine Pause. Ich mache jetzt mal 100 Burpees und sehen wir uns gleich zur Playlist wieder. Hm?
Kein Thema, ja. Mache ich auch.
Okay, bis gleich. Okay, Klaas, 100 Burpees, ich muss ja schon sagen, 5 Minuten brauche ich da schon für, aber jetzt bin ich mit einem Glas Wasser und ein bisschen Zitrone drin wieder back on track und ich glaube, du wolltest noch ein kleines Büchlein vorstellen, was du gelesen hast. Worum handelt es sich da?
Genau, ich bin ja so ein bisschen der Bücherwurm von uns beiden und ich habe immer so ein Auge auf den Büchermarkt und eine Neuerscheinung in Deutschland zumindest ist das Buch Osteopathische Behandlung des weiblichen Beckenbereichs von 2 französischen Osteopathen, Olivier Bazin und Marc Nodin heißen die beiden. Das Buch ist in Frankreich, glaube ich, 2016 oder 2018 schon erschienen und jetzt im Jahre 2022 brandneu im Urban und Fischer Verlag herausgekommen. Wie der Name sagt, ist das halt ein Buch, was sich spezialisiert hat auf das weibliche Becken mit allem, was dazugehört. Und das spielt ja schon auch eine gewisse Rolle in der Osteopathie, weil zu uns ja oft Patientinnen kommen während der Schwangerschaft mit Menstruationsbeschwerden, mit so speziellen Krankheitsbildern wie Inkontinenz oder Endometriose, Zysten in dem Bereich. Und darauf zielt dieses Buch ab. Und es ist so gesehen sehr gut gemacht, weil es so die bestimmten anatomischen Veränderungen und die Physiologie beschreibt in der Pubertät, was die Menstruation angeht, Schwangerschaft oder auch eben später in den Wechseljahren, weil das ja auch was recht Spezielles ist und sich vor allen Dingen halt eben auch von dem männlichen Körper unterscheidet. Und da werden dann bestimmte Krankheitsbilder besprochen, wie typische Schmerzsyndrome, Unfruchtbarkeit, wie gesagt, Probleme um die Schwangerschaft herum. Und in dem Buch ist es gut, dass es halt sehr detailliert ist. Es ist über die Anatomie sehr gut dargestellt und ich finde, es ist auch ein schönes Buch, also ein Buch, wo auf jeden Fall eine persönliche Note dieser beiden Osteopathen drin ist. Es ist jetzt nicht einfach nur so ein ganz stocknüchternes, rein wissenschaftliches Buch, sondern ja, die erzählen aus der Ich-Perspektive, bleiben dabei aber eigentlich relativ sachlich und nüchtern und bringen halt auch sehr gut die ganzen Zusammenhänge dar. Das ist eine Sache, die ich in vielen osteopathischen Büchern immer so kritisch sehe, dass halt einfach, sage ich jetzt mal, Osteopathie am Magen, wird einfach der Magen beschrieben, aber wenig auf die Zusammenhänge eingegangen wird. Und das ist in diesem Buch sehr gut dargestellt. Ne? Also warum sollten wir kranial arbeiten, wenn es um Menstruationsprobleme geht, oder was passiert während der Schwangerschaft und was kann da sich im Rest des Körpers so äußern, so mit Rückenschmerz, Beckenschmerz oder einschlafende Hände zum Beispiel. Das ist hier sehr gut dargestellt. Und die beiden Osteopathen sind Buddies von Jean-Pierre Barral, der hier schon öfter erwähnt worden ist in diesem Podcast. Und das ist ein bisschen, also es kommt auf jeden Fall sehr stark in dem Buch rüber. Es ist halt sehr deutlich die Osteopathie nach Barral. Also es geht um die Organe, um die Mobilität, auch um die Motilität. Mhm. Also diese Motilität der Organe ist ja quasi so der kraniosakrale Rhythmus der Organe, den Barral publiziert hat. Und da kann man sich so ein bisschen drüber streiten, ob es das gibt oder ob es halt eben diese Achsen in den Organen gibt, dass sich die Organe um eine Achse bewegen oder ob das alles Quatsch ist. Das ist so ein bisschen aus meiner Sicht das ein kleines Manko an dem Buch.
Okay.
Ja, weil das, wenn man darüber streiten könnte. Man kann die Viszera auch anders behandeln oder anders beurteilen. Ansonsten ist das Buch sehr gut geeignet. Also insgesamt würde ich dem Buch 4 von 5 Sternen geben. Aber wenn man sich speziell mit diesem Thema auseinandersetzen möchte, dann würde ich ihm auf jeden Fall 5 von 5 Sternen geben.
Mhm, okay.
Ja.
Gut.
Ja, interessant. Ja, soweit zu dem Buch. Ja. In den nächsten Folgen werden des Öfteren noch Buchbesprechungen kommen, weil es jetzt gerade in der letzten Zeit noch ein paar spannende Neuerscheinungen gab oder Neuübersetzungen von Büchern, die es schon länger gibt, die jetzt aber im Deutschen erscheinen. Und ja, das ist eine Kategorie, die wir immer mal wieder einbringen werden, wenn mir was auf meinem Tisch landet.
Sag mir noch einmal Autor, Buchtitel und vielleicht Verlag, wenn du das zufällig hast.
Genau. Der Titel: Osteopathische Behandlung des weiblichen Beckenbereichs im Urban und Fischer Verlag. Das sind diese oft grünen Bücher. Und die beiden französischen Autoren sind Bazin und Naudin.
Wunderbar. Vielen Dank.
Bazin geschrieben und Naudin geschrieben. Mhm. Preislich spielt das, ich habe den Preis nicht vor Augen, ich schätze so in dem Bereich zwischen 59 und 79 Euro. Auf jeden Fall ein gutes, handliches Buch. Nicht zu dünn, nicht zu dick. Schön zu lesen.
Okay.
Soweit dazu. Wir nähern uns dem Ende unseres Podcasts und bekanntermaßen kommt jetzt noch unsere Playlist und die Kette zum Abschluss. Und was die Playlist angeht, Dennis, da hast du die letzten Wochen auf jeden Fall abgeliefert. Ich sehe das ja so ein bisschen als Competition zwischen uns beiden, wer die heißeren Tracks auf die Playlist tut. Okay. Und gerade beim letzten Mal dieser eine Dance-Song, You Spin My Head
Around. Ist gut, ne? Den habe ich. Ich finde den auch mega.
Ja, absoluter geiler Song, echt unterschätzt. Und deswegen starte ich jetzt auch mit 2 Dance-Songs in unsere Playlist. Und zwar Man Without Hats, The Safety Dance. Mhm. Spiel diesen Song, egal zu welcher Stunde. Und ich würde am liebsten sofort lostanzen, egal in welcher Situation. Einige kennen den von der Folge Scrubs oder Macklemore hat den auch gesampelt in einem seiner Songs. Da ist so ein kurzer Loop ist da mit drin. Auf jeden Fall hervorragend. Der nächste Song von Depeche Mode, da ist ja auch einer kürzlich verstorben, deswegen macht es Sinn, den hier reinzubringen. Und der Song ist I Just Can't Get Enough.
Ja,
kann sich auch wunderbar Junge.
Sehr guter Song, ja.
Sehr guter Song, oder? Kann man nichts anderes
like
sagen.
It.
Ja, und als letztes, nicht Bezug zum Sport, sondern Bezug zum Uterus, den ich in meiner Buchbesprechung erwähnt habe, da von dem Nirvana-Album In Utero, den Song Heart-Shaped Box.
Ja, gut. Gute Auswahl, Klaas. Ich gönne mir heute einfach mal aus verschiedenen Anlässen 4 Songs, die ich auf die Playlist packe. Also schnallt euch an. Der erste Song kommt aus meinem Heimatbundesland NRW und gerappt vom deutschen Umse. Und dieser Track heißt Sport. Das macht Sinn bei dieser Folge. Danach ein Klassiker von Adam Green, und zwar heißt der Track Emily. Da nehme ich Bezug auf meine Hockeydamen, die ich hiermit nochmal grüßen möchte. Es gab mal so eine Phase, da hieß gefühlt jede zweite Spielerin Emily. Und Wir mussten uns immer Spitznamen ausdenken, damit man weiß, über welche Emily gerade gesprochen wird. Und Adam Green hat das auch in einen Song verpackt. Und als dritten Track packe ich No Cigar von Millencolin auf die Playlist. Das hat den Hintergrund, dass Millencolin in meine Nachbarschaft hier kommt im Oktober und quasi auf meiner Straße, wo ich lebe, ein Konzert gibt. Und da habe ich mir jetzt ein Ticket für geschossen und da freue ich mich schon diebisch drauf. So eine Skatepunk-Legendenband aus Schweden, No Cigar. Und dann gönne ich mir heute nochmal einen vierten Track. Und zwar verabschiede ich mich jetzt dieses Wochenende in Richtung Porto und mache ein bisschen Urlaub in Portugal und werde diesbezüglich meinen bis dato einzig geplanten Flug antreten. Und ich habe mir so vorgestellt, wenn ich mit dem Flieger in Porto gelandet bin und auf dem Rollfeld so langsam Richtung Gate rolle, dann läuft ja meistens immer schon so ein bisschen karibische Mucke. Früher war es immer Toto und Afrika in meiner Jugend. Und ich stelle mir jetzt vor, dass von Bacau Rhythm and Steel Band der Crockett-Theme läuft. Hörst dir an und du bist sofort im Urlaub. Das sind meine vier Tracks für heute.
Ja, ich muss sagen, durch deine Beschreibung des Fluges und des Urlaubs bin ich jetzt auch schon in Urlaubsstimmung.
Ja, wir wollen mal sehen. Klaas, jetzt müssen wir noch eine Kette lösen, beziehungsweise ich glaube, ich bin dran mit einer Kette. Hast du irgendeinen Auftrag für mich?
Ich habe nämlich eine vorbereitet für dich. Ich habe den Auftrag, dass du mir eine Kette Visceral löst, oder hauptsächlich Visceral, und zwar mal wieder von der Leber ausgehend bis zum Schließmuskel, und zwar bis zum rektalen Schließmuskel, Musculus Sphincter Ani.
Bis zum Poppes.
Ja, das sind nämlich so Sachen, um die wir uns auch kümmern müssen in der Osteopathie. Das wird, kann nicht ausgeklammert werden.
Ja, da nehme ich doch mal eine venöse Kette. Das macht Sinn, und zwar den Leberkreislauf, beziehungsweise nicht den Leberkreislauf, aber die Vena Porta Hepatis. Die Organe des Bauchraums, gerade alle Einzelorgane, sagt man, glaube ich, drainieren ihr verbrauchtes Blut alle in Richtung Leber, wo es dann nochmal in der Leber gereinigt und gespült wird und dann wieder Richtung Herzen gepumpt wird. Und so auch vom Schließmuskel. Ich fange mal bei der Leber an. Leber, von da aus geht's Vena Porta Hepatis, die teilt sich dann nochmal in verschiedene Gänge und jetzt muss ich die richtige Abfahrt nehmen. Wenn ich mich nicht irre, müsste es die Vena Splenica, die zur Milz führt, auch sein, die einen Abgang zur Vena Mesenterica Inferior noch inne hat und die führt nach unten und daran trainieren Vena Rectalis Superior und dann gibt's glaube ich noch Inferior, ja, aber ob die da rein trainiert, das weiß ich nicht genau. Auf jeden Fall geht es dann Richtung Rektum und wenn zum Beispiel man einen Stau in der Leber hat und zu viel Blut nicht abgearbeitet werden kann, dann staut sich das Ganze. Und dieser Blutstau kann in Hämorrhoiden unten am Rektum führen. Deswegen lohnt es sich bei hämorrhoidialen Problemen immer wieder, die Leber zu pumpen und zu trainieren, um dieses System zu entlasten. Und somit ist meine Kette von Leber Richtung Schließmuskel gelöst, glaube ich.
Jo, das kann man mal durchgehen lassen.
Okay. Ja, Mann. Ja, vielen Dank für diese sportliche Folge heute, Klaas. Nächstes Mal revanchiere ich mich mal, dann überlegen wir uns mal, wo es in deiner Richtung noch so neben der Bank hergeht. Da denke ich so ein bisschen an dein Bücherwurm-Dasein. Ich glaube, du hast schon das eine oder andere Buch gelesen und verfasst ja auch immer wieder ganz gerne Artikel. Dazu habe ich auch noch mal ein paar Fragen an dich. Vielleicht geht es nächste Woche oder nächstes Mal in diese Richtung.
Ja, das können wir gerne machen.
Okay.
Ja, ich danke dir, Dennis, für diese Folge, für die Einblicke, die du uns gegeben hast. Und ich wünsche dir einen schönen Urlaub. Wir sehen uns, wir hören uns bei unserer nächsten Knochenjob-Episoden-Folge.
Alles klar. Bleibt sportlich, Leute. Ciao, ciao.
Ciao.